Servus, da wo ich herkomme, sagt man das so. Guten Morgen, ich freue mich sehr, hier bei euch dabei zu sein, heute im Gottesdienst, zum ersten Mal an einem Sonntag. Ich kenne eure Gemeinde und vielleicht habt ihr der ein oder andere mich auch schon mal hier gesehen in verschiedenen Situationen. Johannes Schröder, ich komme aus Aschaffenburg, bin einer der Pastoren in Niedernberg und da bringe ich auch einen ganzen Sack voll Grüße mit, die sich jetzt auch gerade noch nicht, ne, die sind noch gar nicht da. Wir beginnen um 10. Okay, aber es ist ja bald soweit. Und da wird ein Gottesdienst stattfinden, so wie wir auch das erleben in überall auf der Welt. Ich darf, heute ist was ganz Besonderes für mich. Nicht nur, dass ich zum ersten Mal bei euch an die Kanzel, wollte ich gerade sagen, zur Predigt gekommen durfte, sondern ich habe heute auch meine Familie dabei. Die ist aber inzwischen im Kinderzimmer gelandet. Es sind nämlich die drei Kinder auch dabei und die sind 1, 3 und 8. Und der 8-Jährige, der kann einfach nicht. Nein, natürlich. Das muss ich ihm nachher erklären, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich bin sehr froh, dass Sie hier dabei sein können. Und ja, wir haben die heute früh eingepackt und hergefahren. Nichts schöner, als mit Kindern 2 Stunden morgens auf der Autobahn zu sein. Gott war gnädig, wir hatten eine sehr ruhige Fahrt. Gut, Gott erleben ist das Thema, mit dem ich mich heute mit euch beschäftigen möchte. Das kommt aus Psalm 34. Psalm 34, da schreibt der Psalmist David aus einer ganz besonderen Lebenssituation heraus ein Zeugnis, wie er Gott erlebt hat, wie er darauf reagiert und daran können wir auch lernen, wie wir so in eine tiefere Beziehung mit Gott hineinkommen können und ihn mehr zu erleben, so wirklich zu erleben, dass es nicht nur etwas ist, was wir wissen, und nicht etwas, was wir zwar erleben, aber nicht wirklich beschreiben können, sondern wie er in dem Kern seiner Botschaft hier auch sagt, schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Das ist Psalm 34, Vers 9. Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Und da kommt bei mir sofort das Bild von einem Restaurantbesuch. Und ihr kennt das vielleicht auch, dann sitzt man und dann schaut man, was die anderen so essen, was ist hier gut. Und dann kommt der Kellner vorbei und es dampft aus dem Teller und man riecht es, man sieht es, aber man schmeckt noch nicht. Ja, und dann sagt man sich, okay, ich habe gesehen, aber noch nicht geschmeckt. Das ist noch nicht die volle Erfahrung, da ist noch Luft nach oben. Das Potenzial dieses Gerichtes habe ich nicht voll ausgeschöpft. Und vielleicht habt ihr das auch mal gemacht in irgendeinem Spiel oder Situation, dass ihr die Augen verbunden hattet, um etwas zu essen. Und auf interessanterweise schmeckt man dann komplett anders. Ja, man fühlt die Textur, man schmeckt auch irgendetwas, aber so richtig definieren, was man da isst, kann man auch nicht so richtig. Es ist auch nicht das volle Erlebnis einer Mahlzeit. Das Auge isst ja bekanntlich mit. Und jetzt sagt uns der Psalmist, schmeckt und seht. Nicht wie das Gericht schmeckt, das ist natürlich auch schön, aber wie gütig der Herr ist, wie Gott wirklich ist. Erlebe Gott, indem du erkennst, wie er ist und so wie schmecken, so richtig mit allen Sinnen erleben. Also das volle Potenzial der Beziehung mit Gott ausschöpfen, darum soll es gehen. Und der Psalmist hat immer wieder Möglichkeiten in seinem Leben gehabt, Gott auch so zu erfahren. Zum Kontext von diesem Psalm. David war zum König gesalbt, musste aber von Saul fliehen. Und das war so schlimm für ihn. In dieser Situation hatte er so eine Angst vor Saul, dass er in eine andere Stadt floh, zu einem gewissen Abimelech. Das ist der Name von einem König, also das Amt wurde so bezeichnet, nach Gad. Was ist daran interessant? Gad ist auch eine Stadt, die wir kennen, aus der kam nämlich Goliath. Also für ihn war es in dieser Situation seiner Meinung nach sicherer, zur Heimatstadt von Goliath zu fliehen, als zu Hause bei Saul in der Gegend zu bleiben. Dachte er, war aber nicht so. Die Menschen haben ihn erkannt und haben gesagt, ist das nicht der David, über den man singt? Saul hat 1000 geschlagen, David 10.000. Dieses Lied hat ihn verfolgt, das war nicht gut für ihn. Dieses Lob hätte er am liebsten sich gesteckt, das war nicht gut. Ständig hat er damit Probleme bekommen, die waren noch nicht zu Ende. Und hier war er wegen diesem Lied und natürlich auch wegen seiner Tat in Lebensgefahr. Und jetzt ist er da bei dem König und ein bisschen allein und ein bisschen in Lebensgefahr. Und die Angst, die er verspürt hat, sehen wir darin, wie verzweifelt er versucht hat, aus dieser Situation zu entfliehen. Und vielleicht kennt man die Geschichte. Da stellte er sich nämlich wahnsinnig. Er kratzte die Wände, in seinen Bart. Das steht in der Bibel, deswegen muss man das von der Kanzel predigen, ganzer Ratschluss. Und stellte sich verrückt. Und der König sagte, was macht ihr mit dem Mann hier? Habe ich nicht Verrückte bei mir selber? Ne? Was für ein Zeugnis von seinem eigenen Volk. Und sagt, weg mit ihm. Und David nutzt natürlich die Gunst der Stunde, weg mit ihm. Und er haut ab, flieht in die Höhle von Adullam. Und dann sitzt er jetzt in dieser Höhle von Adullam. Und so stelle ich mir das vor, wir wissen es nicht ganz genau, reflektiert, was gerade passiert ist. Und vielleicht schreibt er so die ersten Gedanken für dieses Lied auf. Seine Brüder kommen, seine Mannschaft, die nachher dann ihn begleitet, findet dann dort zu ihm und er kommt gestärkt aus dieser Zone heraus. Aber dort heißt es, und jetzt lese ich einfach mal aus der Luther-Übersetzung wegen dem bekannten Klang, da steht ab Vers 1 von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich trieb und wegging. Und jetzt das Lied in Reflexion dieser etwas unrühmlichen Situation in seinem Leben. Er beginnt folgendermaßen: Ich will den Herrn loben alle Zeit und sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn, lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn trauet. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer möchte gut leben? Wer möchte schöne Tage sehen? Behüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn merken auf jeden seiner Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. Das Angesicht des Herrn steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört er der Herr und er rettet sie aus aller Not. Der Herr ist nahe allen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus all dem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihn und alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Den Gottlosen aber wird das Unglück töten und die, die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst aber das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Nun ein längerer Text, nicht wahr? Aber das ist so wie ein Bild. Das ist ein ganzes Lied, das nur dann komplett verstanden werden kann, wenn man es auch komplett vorliest. Deswegen habe ich es auch getan. Ja, niemand beginnt ja ein Bild anzuschauen und hört dann irgendwo in der Mitte auf und geht weg. Und so ist es auch bei den Psalmen. Das sind Lieder, das sind Kunstwerke mit einer sehr, sehr tiefen Bedeutung. Deswegen werde ich jetzt auch nicht zerlesen und zerreden und versuchen, da irgendwie bei Paulusbriefen eine große Exegese rauszuholen, sondern einfach mal drei Perspektiven, drei Themen, drei Schwerpunkte, die der König David hier in dieses Lied hineingepackt hat, uns ein bisschen aufzeigen. Der erste, und dann lernen wir daraus, wie er Gott erlebt und vielleicht auch so ein bisschen die Frage für mich selber, wie kann ich das auch haben? Weil es ist derselbe Gott. Wir leben diese Beziehung. Und als ich dieses Thema vorbereitet hatte, in irgendeiner Phase gehe ich mit meiner Frau spazieren, oft, und dann, oder erzähle ich ihr von diesem Text und ich sage die Gedanken mal laut und dann hört man mal, wie sie das so, ob man das wirklich formulieren kann. Und ich war nicht ganz weit gekommen. Ich sage, ich will über Psalm 34 reden, wie man Gott erleben kann, und unterbrach sie mich sofort. Okay, was willst du denn, mein Liebe? Und sie sagt, ja, wie erlebst du denn Gott? Oh. Ja, aber ich wollte dir gerade erzählen, was ich predigen werde. Nein, das ist gut, aber wie erlebst du Gott? Und das prägte dann unser weiteres Gespräch. Und diese Frage möchte ich in dein Herz jetzt reinlegen. Während wir jetzt durch diesen Psalm durchgehen, wie erlebst du Gott? Was würdest du antworten, wenn meine Frau oder jemand anders dich das heute fragen würde? Erlebst du Gott? Und wenn ja, wie und auf welche Weise? Der Psalmist sagt einmal, er beginnt wie oft ein Psalm mit der Lobgott, mit dem Lob Gottes. Wie er Gott verherrlicht, wie er ihn erlebt hat, mit der Anbetung Gottes. Und das haben wir heute auch getan, das wurde auch eingeladen. Wir sind heute hier, damit wir Gott anbeten, damit wir lernen, ihn zu ehren in unserem ganzen Leben. Und er möchte, dass wir quasi lernen, ihn anzubeten. Er zeigt es, wie er das selber tut. Und dann ist er wie ein Zeugnis, erzählt, wie er Gott erlebt. Und wenn wir ihm so zuhören, merken wir, dass die Anbetung Gottes und das Erleben Gottes komplett zusammengehören. Er beginnt nämlich mit dem Lob Gottes. Er ist ja gerade errettet worden, nicht wahr? Also lobt er Gott. Aber wir merken auch, wenn er Gott anbetet, wird sein Herz und sein Leben bereit gemacht dafür, Gott noch mehr zu erleben, um ihn dann wieder mehr zu loben, um ihn dann wieder mehr zu erleben, um ihn dann wieder mehr zu loben. Der Kreis der Anbetung, das nennen wir Beziehung mit Gott. Sie wird tiefer und sie wird reicher. Und so werden wir das sehen, wie er Gott anbetet, ihn erlebt und wie sein Erleben ihn in größere Anbetung führt, aber wie auch gerade verschiedene Arten der Anbetung, die er beschreibt, ihn Gott erleben lassen. Und dann können wir sehen und lernen, wie unser Leben mit Gott auch gelingen kann. Und zum Ende gibt er uns auch diese Einladung, wie wir in diesen Kreis der Anbetung einsteigen können. Und wie er das gemacht hat und dann wie wir da selber hineingehen können. Wie hat er angebetet? Und wer Gott erlebt, der wird ihn anbeten. Und zwar sehen wir hier zuerst einmal, dass er Gott selbst anbetet. Er selber, er sagt, ich will den Herrn alle Zeit loben. Ständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Im Herrn soll sich rühmen meine Seele. Er beginnt selbst damit. In den ersten zwei Versen. Dann sehen wir drei Aspekte davon, was er hier eigentlich aussagt. Erstens sagt er, ich will Gott loben. Ich fühle mich nicht danach oder ich fühle mich danach oder jemand sagt mir, ich soll das tun. Es ist ja richtig, dass man das tut. Er macht es selbst, er macht es bewusst. Es ist eine Entscheidung. Das Lob Gottes beginnt mit einer Entscheidung dafür. Deswegen werden wir auch von Gott dafür zur Rechenschaft gezogen, ob wir ihm Dank gesagt haben, ob wir ihn für das gelobt haben, was er für unser Leben getan hat, weil es eine Entscheidung ist, die du und ich treffen müssen. Und er sagt, ich will den Herrn, dein Lob soll in meinem Munde sein. Er fordert sich selber auf, das zu tun, bewusst. Das Zweite, was wir sehen, ist, in allen Dingen, zu allen Zeiten, ich will immer da und beständig. Ständig soll mein Lob. Und das kennen wir aus dem Neuen Testament ja auch. Seid dankbar in allen Dingen und alle Zeit freut euch. Also was ist damit gemeint? Dass wir immer nur noch mit Gott reden und sagen, danke, 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 kann ja nicht sein. Wie kann das Lob Gottes ständig auf unserem Munde sein? Was meint er damit? Er sagt einfach, ich möchte tatsächlich immer in der positiven Bewusstsein Gottes leben. Ich möchte lobend leben. Es geht darum, dass ich alles aus Gottes Hand nehmen möchte. Ich möchte ihn sehen, wie er ist. Ich möchte ihn erleben. Ich will ihn ständig loben. Wenn du mich auf ihn ansprichst, ich habe ein Lob, weil ich weiß, wie er ist und was er ist und wie er mit mir lebt. Er möchte in der bewussten Gegenwart Gottes leben. Ich will beständig Gott loben. Und das Dritte, was wir sehen, ist, in meinem Munde sein. Und sagt er auch, die Sanftmütigen oder die Elenden werden es hören. Lob ist nicht etwas, was man im Herzen tragen kann. Dankbarkeit kann man im Herzen tragen. Freude kann man manchmal im Herzen tragen. Manchmal fragt man sich, warum informiert das Herz nicht das Gesicht über die Freude, die man gerade empfindet. Nee. Freude ist meinem Herzen. Ist okay, ne? Die Kultur manchmal und so. Ja. Aber Lob. Lob ist nur dann Lob, wenn man es hört. Lob ist das, was man spricht. Ja. Wenn ich das gute Essen auf dem Tisch stehen habe, wieder beim Essen, und meiner Frau dann das Lob in meinem Herzen ausspreche, hat sie nichts davon und ich auch nicht, oder? Lob ist dann Lob, wenn man es hörbar macht. Und genau das tut er auch in meinem Munde. Es soll sichtbar hörbar sein. Es hat eine Auswirkung nach außen. Leute hören es. Und das ist auch nicht nur, dass die Leute es hören und sich freuen. Da sagt er nämlich, die Sanftmütigen werden sich freuen, wenn sie es sehen. Nicht nur das. Habt euch gefreut, wo sie gesungen haben, Christus allein die Ehre? Ich habe es gehört, gesehen, also gespürt, die Freude, aber nicht noch mehr. Sie haben nicht nur für uns gesungen, sie haben auch das gemacht, was der Psalmist hier gemacht, im Vers 4. Er sagt nämlich, erhöht den Herrn mit mir. Lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Und dann kommen wir quasi von dem Selbstloben in das gemeinsame Loben. Nicht sich selbst loben, sondern selber loben. Zum gemeinsamen Lob. Und das gemeinsame Lob sieht genauso aus wie das Lob, das man selber hat. Es ist auch wieder bewusst, beständig und bemerkbar. Das hat man gehört heute, wo wir eingestimmt haben in das Lied. Und das ist sichtbar nach oben, nach außen. Und somit ist eigentlich, wo wir zusammenkommen und in die Zeit der Anbetung gehen, wie das gesagt wird, nicht jetzt beginnt unser Lob und dann sind wir fertig, setzen uns hin, unser Lob ist fertig. Nein, sondern das Lob, das wir schon im Alltag leben, beständig vor Gott, fließt über in dieses gemeinsame Lob. Wie so ein Überfluss. Gottesdienst geschieht dann, wenn die Menschen mit Gott leben, gemeinsam das mal für einen Weg hier 1,5 Stunden lang tun. Und genau das passiert, wenn wir gemeinsam anbeten. Er lädt ein dazu. Und er sagt, ich möchte, dass wir gemeinsam Gott loben, aber nicht nur loben. Einfach so, sondern ganz bewusst loben. Wir haben das erste Lied gesungen heute. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, du geschaffen durch dein Allmachtswort. Wir schauen auf Gott und sehen, er macht alles aus nichts. Er ist derjenige, der schafft. Dann jauchzt mein Herz. Und sehe ich Jesus auf der Erde wandeln, oh, er ist der Knecht, der für mich stirbt. Dann jauchzt mein Herz. Und wenn der Herr von hinten mich ruft und ich in seinem Glanz geblendet stehe, die Hoffnung auf die Zukunft, dann jauchzt mein Herz. Und genauso auch hier. Der Psalmist lobt Gott, weil er sein Gebet erhört hatte. Er lobt Gott, weil er ihn versorgt hat, weil er ihn aus Gefahr befreit hat, weil er ihn in Not bewahrte. Er hat gerade durch einen super Trick sich aus einer Not selbst befreit, nicht wahr? Er hat sich verrückt gestellt und dann ging das Ganze. Und seine Reaktion war nicht, toll habe ich das gemacht, sondern du hast mich befreit. Er schrie nicht nur laut in seinem Wahnsinn, sondern in seinem Herzen zu Gott. Und er wusste ganz genau, warum er noch lebte. Weil Gott. Und deswegen geht es ihm nicht nur um Lob, er geht noch einen Schritt weiter. Seine Anbetung findet noch verschiedene andere Ausdrucksformen, die wir hier auch sehen. Lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen, Würde und Ehre Gott zu geben. Auch das möchte er. Wie kann man seinen Namen erhöhen? Ich meine, gibt es einen Namen, der höher ist als Gott? Könnte unser Lob Gott irgendwie noch höher drücken? Könnten wir ihm durch unser Lob irgendwas hinzufügen? Der Psalmist sagt an anderer Stelle, als ob ich Hunger hätte auf eure Opfer, als ob ich irgendeinen Bedarf hätte an eurem Lob. Gott sagt damit eigentlich, mir gibt ihr damit nicht mehr, aber ihr erkennt, wer ich bin in eurem Lob. Und dann erhöhen wir seinen Namen in unserem Herzen. Und vor den Menschen, wir sagen, er alleine ist würdig. Und genau das sagt er auch, er alleine ist würdig, dass wir ihn leben. Wir können ihn nicht höher machen, als er schon ist, aber in unseren Herzen, da muss er immer wieder erhöht werden. Er sucht Gott. Er sagt, ich suchte den Herrn, Vers 5, und er antwortete mir. Das ist euch vielleicht manchmal aufgefallen, die den Herrn suchen, finden neue Kraft. Suchen, dieses Wort suchen und Gott. Das ist eine der Worte der Bibel für Anbetung. Denn was man sucht, das will man, das ist mein Fokus, darum geht es mir jetzt, das ist meine Priorität. Nichts anderes ist jetzt mehr wichtig. Wie einer, der sucht, aber bei Gott ist das nicht so, wie wenn man einen Cent oder ein Pfennigstück oder einen Schlüssel sucht, den man verloren hat, sondern hier ist etwas, das man sucht, das man kennt, aber noch nicht wirklich ganz kennt. Etwas, was man noch mehr kennenlernen möchte. Gott suchen bedeutet der Wunsch, ihn noch mehr zu erleben. Und manchmal ganz bewusst und gezielt, ich suchte ihn in meiner Not und er antwortete mir. Wenn du ein Suchender nach Gott bist, ob du jetzt schon ein Christ bist oder noch nicht, dann ist das ein Ausdruck der Hingabe zu Gott und auch ein Ausdruck der Anbetung Gottes. Das ehrt ihn, wenn Menschen nach ihm suchen. Und er sagt, ich bin ein Suchender. Er sagt aber auch, und in diesem Psalm geht es sehr viel um die Furcht Gottes. Vielleicht auch, weil er sich in der Situation, aus der er kam, sehr gefürchtet hat. Und am Ende Trost in Gott fand und sagt, ich werde dich allein fürchten, dann brauche ich von nichts anderes mehr Angst haben. Dazu später noch ein bisschen mehr. Und er spricht Gott das Vertrauen aus. Ich berge mich bei dir. Du bist mein und sonst nichts. Wer Gott anbetet, der bereitet sein Herz darauf vor, ihn mehr zu erleben. Der Anbeter möchte Gott mehr sehen. Und er ist auch bereit, ihn zu erkennen. Die Dinge, die Gott tut, die geschehen ja allen. Der Regen fällt auf Gerechte und Ungerechte, die Sonne geht für alle auf, Gott bewahrt und ist immer noch am Wirken überall, aber die Anbeter Gottes sehen es und sie preisen ihn. Sie geben Gott den Dank. Und somit sehen wir, dass eigentlich das Anbeten Gottes bedeutet, dass wir bereit werden, Gott zu erleben. Ne? Und du kannst dich heute dafür entscheiden, ich möchte Gott mehr erleben, ich will den Herrn loben alle Zeit. Ich beginne heute damit. Nur wie erlebte er das? Mal sein Zeugnis. Ich habe einfach mal so einige Aspekte rausgeholt aus diesem Psalm und da finden wir uns vielleicht wieder und vielleicht erinnerst du dich. Stimmt, so habe ich Gott auch erlebt. Und wir sehen aber auch immer wieder, dass das zusammen mit einer Anbetungshaltung vor Gott zusammenhängt. Er erlebte Gott einmal durch Gebetserhörung. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Wir sehen es, ich suchte ihn und er antwortete mir. Wir wissen aber, so heißt es, dass Gott den Sünder nicht hört, aber den, der gottesfürchtig ist, den hört er. Derjenige, der Gott fürchtet, der Gott anbetet, Gottesfurcht ist ein Synonym für Anbetung, der Gott anbetet, den hört er. So bedingt sich das eine. Das andere ist, Vers 6, sie blickten auf ihn und strahlten. Nun, wenn ihr das Bild von David noch vor Abimelech im Kopf habt, das war nicht sehr strahlend, da war keine Würde. Er hat also sich völlig demütigen müssen. Da war nicht mehr sehr viel übrig von seiner, Aber dann blickte er auf Gott und er sagt, ich blickte auf ihn und strahlte. Mein Angesicht wird nicht beschämt. Dinge, wo wir merken, hier werden wir klein gemacht. Hier sind wir beschämt. Hier fehlt uns der Glanz. Und dann blicken wir auf Gott. Das Hinwenden, das auf ihn Blicken, ein Akt der Anbetung. Und auf einmal erkennen wir unsere Würde. Wer wir wirklich in ihm sind, ist wiederhergestellt. Und das hat er erlebt. Meine Würde wurde wiederhergestellt. Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der Mensch, der sich bei ihm birgt. Ich vertraue mich Gott an und erlebe was? Glück. Vertrauen zu Gott, ich berge mich bei dir, glücklich sein, selig sein. Sozusagen in Römer 8, 28 Modus gehen. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten wirken. Ich berge mich bei ihm, ich spreche ihm mein Vertrauen aus und dann werde ich glücklich sein. Die Suche nach dem Glück, das ist eine ganz eigene Predigt, aber auch sein Zeugnis, ich wurde glücklich. Ich wurde versorgt. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Das ist Vers 10. Ich fürchtete Gott und erlebte seine Versorgung. Ganz praktisch, in der Höhle von Adullam kamen Leute und halfen ihm, indem sie ihm Nahrungsmittel brachten und sogar seine Ringe verstärkten. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Liefere dich Gott aus, fürchte Gott. Und dann wird euch alles, was ihr braucht, hinzugefügt werden. Du kannst Versorgung erleben, wenn du Gott anbetest. Rettung. Ganz konkret, Vers 18. Sie schrien und er hört aus allen Bedrängnissen, rettete er sie. Sie schreien und er hört. Und aus allen Bedrängnissen rettet er sie. Er war in der Klemme, er schrie zu Gott und Gott antwortete ihm. Auch weiterhin Bewahrung. Vers 20, 21. Vielfältig sind die Nöte der Gerechten. Amen. Vielfältig sind die Nöte der Gerechten. Aus alledem rettet der Herr. Er bewahrt alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Das ist ja ein bekannter Spruch, nicht wahr? Wo kennen wir das noch? Er bewahrt alle Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Als Jesus, unser Retter, am Kreuz starb, erfüllte er Psalm 34, Vers 21. Denn er starb und die Römer wollten, weil der Passah kam und dann wollten sie die ganze Prozedur verkürzen und haben sie dann die Beine gebrochen, damit die schneller ersticken. Und dann kamen sie zu Jesus und wollten ihm gerade die Beine brechen und dann sagen sie, Moment, er ist schon tot. Und sie wunderten sich, weil es sehr schnell ging. Sie brachen ihm aber nicht die Beine. Und so hat Gott quasi so uns gezeigt, er ist derselbe heute. Er bewahrt die Seinen und Jesus wurden die Knochen nicht gebrochen. Er wurde quasi so ins Grab gelegt und dann ist er auferstanden. Und diese Rettungstat, die wird uns gleich noch sehr viel helfen zu verstehen, wie wir in diesen Kreis der Anbetung hineinkommen können, weil Jesus das getan hat. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte. Vers 23. Alle, die sich bei ihm bergen, müssen nicht büßen. Ich bin sein Knecht, ich berge mich bei ihm. Und er erlöst nicht nur hier auf dieser Welt meine Seele für die Ewigkeit. Und weil ich mich bei ihm berge, muss ich nicht büßen. Bin ich frei von Schuld? Komme ich nicht in das Gericht? Bin ich frei davon, von allem, was ich getan habe? Die Schuld, die ich auf mich geladen habe, die ich jeden Tag mit mir rumtragen müsste, wäre nicht Christus. Derjenige, der am Kreuz hing, derjenige, der die Schuld auf sich genommen hat. Wie können wir also lernen, Gott zu erleben? Der Psalmist hilft uns dabei. Er sagt, wie können wir einsteigen in diesen Kreis der Anbetung, wo wir Gott erleben und Gott anbeten? Und die letzten zwei Aspekte, die er hier sagt, von der Errettung und auch von dem Retter, auf den er schon hinweist, geben uns schon die Grundlage dafür, wie das überhaupt passieren kann. Diese Beziehung mit Gott und Mensch, dir und mir, die ist nicht natürlich. Denn wir leben in dieser Welt, indem wir Dinge loben, die nicht Gott sind, und indem wir Dinge erleben wollen, die uns gefallen, aber die nicht göttlich sind. Wir suchen nach Erfüllung, wir suchen nach Liebe, wir suchen nach Freude und machen das auf unsere Art. Und wir merken, es ist nicht da, es ist nicht voll, es reicht nicht aus, und wir gehen den nächsten Schritten, werden tiefer in die Richtung gezogen oder in die Richtung gezogen. Und so irren wir eigentlich durch unser Leben, immer wieder auf der Suche, der Hunger nach Erfüllung, nach dem vollen Leben, nach dem Leben. Wir wollen erleben. Und dann sagt Gott, die Fülle, die du suchst, diesen Wunsch habe ich in dich hineingelegt, aber die Fülle, die du suchst, erfährst du nur, wenn du mit mir lebst, wenn du mich anbetest. Das ist, so habe ich dich gemacht, damit du nach mir suchst. Und wenn du nach mir suchst, dann werde ich dir alles geben, was du brauchst. Das ist sein Versprechen. Und David gibt uns Zeugnis. In der Situation, in der er war, wir können uns vielleicht gar nicht so damit identifizieren. In Höhlen haben wir noch nicht gesessen, nachdem wir uns wahnsinnig gestellt haben. Aber was ist dein Leben? Wie sieht das bei dir aus? Was hast du schon erlebt? Was hast du durchgemacht? Wo steckst du jetzt gerade drin? Und wie kannst du eintreten, egal in welcher Situation du bist, in dieses Erleben mit Gott, dass du ihn wirklich erfährst, wo du jetzt gerade bist. Und dass du nachher auch jemandem davon erzählen kannst, zeugnishaft sagen, so habe ich Gott erlebt. Schau mal, was für einen Gott ich habe. Es beginnt damit, dass wir diese Beziehung mit Gott eingehen. Ja, Herr, ich bin dein. Du bist mein. Ich glaube dir, errette mich. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, er hat das Leben geführt, das wir nicht führen konnten, und den Tod gestorben, den wir hätten sterben müssen, damit wir das Leben führen können, das wir leben sollen, und den Tod nicht sterben müssen, den wir verdient haben. Mit anderen Worten, er kam hier auf diese Welt und lebte uns vor, wie es sein kann, mit Gott zu leben. Wenn wir sein Leben anschauen, er lebte mit Gott. Er erlebte ihn tiefer und alles andere, aber er lädt uns ein in dieses Erleben. Deswegen ehren wir ihn auch, genau dafür. Deswegen kriegt er auch alle Ehre, wie in dem Lied gesagt worden ist. Weil er uns das gezeigt hat und ermöglicht hat. Nun, wie sieht das aus? Wenn du Jesus suchst, aber ihn noch nicht kennst, nachher wird dir gezeigt, wie du das tun kannst, wie du ins Gespräch kommen kannst, wie Menschen dir helfen können, in diesen Kreis hineinzukommen. Aber wenn du schon mit Jesus lebst, du bist schon ein Nachfolger von Christus, aber du merkst, bei mir ist das manchmal so, wie ich esse mit verbundenen Augen. Ich erlebe Gott zwar, aber irgendwie begreife ich nicht genau, was da passiert. Oder aber es ist so, wie das Essen wird bei mir vorbeigetragen. Eigentlich weiß ich alles. Ich weiß, wie es aussieht, ich weiß, wie es riecht, ich kann alles artikulieren, ich bin ja auch in der christlichen Gemeinde aufgewachsen, aber irgendwie bleibt es Theorie, ich sehe das nur, aber das ist bei mir nicht Realität. Wie kann ich das erleben? Wie kann ich das volle Potenzial dieser Mahlzeit erleben? Wie kann ich Gott schmecken und sehen? Mit allen Sinnen erkennen und mit dem ganzen Verstand anfangen zu begreifen. Nun, die Antworten habe ich immer wieder gesagt, ich fasse sie einfach zusammen. Es sind drei Entscheidungen, die du heute treffen kannst. Und Gott sagt, und du wirst mich mehr erleben als davor. Sagt, ich will dich loben, ich will dich fürchten, ich will dir vertrauen. Ich will dich loben, ich will dich fürchten, ich will dir vertrauen. Über das Loben haben wir eingangs viel gesprochen. Diesen Wunsch, ich will den Herrn loben alle Zeit und ständig soll das Lob in meinem Munde sein. Im Herrn sollen sich rühmen meine Seele. Und hören werden es die Sanftmütigen sich freuen. Also suche Gelegenheiten, Gott zu loben. Komme dahin, wo Menschen Gott loben, Gottesdienste, andere Veranstaltungen. Stimme mit ganzem Herzen mit ein, lass dich einladen. Erhöht den Herrn mit mir. Und diejenigen, die ihr vorne steht, ladet auch bewusst ein. Das ist genau deshalb, warum wir Musik machen. Damit Menschen genau das tun können. Hineinkommen in das Lob. Wenn wir zu Gott beten, dann handeln wir als Menschen. Wenn wir Gott loben, dann handeln wir wie die Engel. Denn dazu sind wir geschaffen. Das ist das, was im Himmel passiert. Lobe Gott allezeit. Ich will. Also kannst du in deinem Herzen sagen, ich will den Herrn loben allezeit. Hilf mir dabei. Ich will dich sehen. Und dann wird Gott sich dir zeigen und dir noch mehr Möglichkeiten geben und Gründe zum Lob. Gott fürchten. In der Mitte von diesem Psalm, der Psalm ist ein Kunstwerk, das ist einer der akrostischen Psalme. Was heißt das denn? Jeder Vers beginnt mit einem anderen Buchstaben aus dem hebräischen Alphabet. Und es ist also, ich glaube nicht, dass er das in der Höhle schon so ausgeschrieben hat. Ich denke, da waren die ersten Papyrusfetzen oder Lederstreifen beschrieben worden. Und später, wo er ein bisschen mehr Ruhe hatte in seinem Leben, hat er dann dieses literarische Kunstwerk geschaffen. Das bedeutet aber, wenn man das weiß, irgendwie die Reihenfolge der Verse hat eine Bedeutung und die Mitte. Und die Mitte von diesem ist die Hauptaussage. Und da heißt es so, kommt ihr Söhne, hört mir zu, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Ich will euch zeigen, wie ihr lernen könnt, Gott zu fürchten. Ach so, die Furcht Gottes ist gar kein Gefühl. Also Furcht ist ja etwas, was wenn man erschreckt oder wenn man Angst hat, Sorgen hat. Die Furcht des Herrn ist was komplett anderes. Hat mit Furcht zu tun, ja, weil Gott ist ein Gott, der kann unsere Seele in der Ewigkeit verderben oder uns daraus erretten. Aber wir müssen verstehen, er ist Schöpfer, heilig, Furcht, Respekt. Aber viel tiefer als das. Wir dürfen lernen, ihn zu fürchten. Lerne, was es bedeutet, in Gottes Furcht zu leben. Und er gibt uns hier auch in diesem Text drei Hinweise, die gehe ich mal ganz kurz darauf ein. Einmal sagt er, hüte deine Zunge. Hüte deine Zunge und lass ab vom Trug. Also sag die Wahrheit. Wer die Wahrheit redet, der lebt in der Wahrheit. Im Neuen Testament sagen wir, lesen wir auch im Jakobusbrief, dass derjenige, der seine Zunge beherrscht, beherrscht sich ganz. Deswegen glaube ich, bringt dir hier die Zunge so zum Vorschein. Wie redest du? Und hat das, was du redest und wie du redest, mit Gottes Furcht zu tun oder nicht? Also das ist etwas, was wir lernen dürfen, in diese Gottesfurcht hineinzukommen. Tue Gutes, lass ab vom Bösen. So einfach, so simpel und manchmal dann doch nicht so einfach. Auch das dürfen wir lernen. Tue Gutes, lass ab vom Bösen. Und natürlich der Jahresvers vor einigen Jahren, jage dem Frieden nach. Jage dem Frieden nach. Handle so, dass da, wo du gewesen bist, nicht Zerstörung ist und Scherben, Frieden. Ja, sei ein Friedensstifter. Auch das sind alles Dinge, die wir lernen dürfen. Lernen wir das durch denjenigen, der gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Lernen wir es, indem wir auf Jesus schauen. Lernen wir das auf denjenigen, der auf der ganzen Welt keine einzige Sünde gemacht hat, Jesus, der nur Gutes getan hat. Der sagt, ich habe Gutes getan. Und jemand, der gesagt hat, über den gesagt wird, er ist der Fürst des Friedens. Das heißt, das richtige Leben hier auf der Welt, das Leben in Gottesfurcht, lernen wir, indem wir auf Jesus schauen. Blick auf ihn. Du bist hier am richtigen Ort. Hier geht es um ihn, hier geht es um Jesus. Du wirst von ihm lernen. Das Letzte ist es Gott vertrauen. Vertraue dich ihm an. Und das ist die Einladung, die Entscheidung. Lobe ihn, lerne gottesfürchtig zu leben und vertraue dich ihm an. Und wie er sein Vertrauen zum Ausdruck bringt, in drei Punkten und dann komme ich zum Schluss, ist die Einladung. Ich bitte Gott und dann erlebe ich ihn. Ihr habt nicht, weil er nicht bittet. Willst du Gott erleben, dann bitte, dass du ihn erleben kannst. Vertraue dich ihm an, glaube ihm. Hier heißt es, glücklich ist der Mann, der sich bei ihm birgt. Glaubst du an das, was Gott wirklich sagt? Meine Nichte war jetzt letzte Woche dabei und die hat so einen Satz losgelassen. Sie ist 18, 17 Jahre alt und ich dachte, wow, den nehme ich mir und dann werde ich auf der, in Köln das sagen. Und ich sage, dass du das warst. Also Emanuela Schröder sagt, seit wann ist Gottvertrauen das größere Risiko? Also seit wann ist Gottvertrauen das größere Risiko? Okay, glaubst du Gott oder weißt du es besser? Gottvertrauen lernen und folge ihm nach. Lebe mit ihm. Wenn du Gott erleben willst, musst du in seiner Spur unterwegs sein. Die Einladung steht heute da. Der Psalmist sagt, ich will den Herrn loben alle Zeit. Ich will lernen und ich habe gelernt, ihn zu fürchten. Und in allem möchte ich ihm vertrauen. Entscheide dich davor, Gott zu loben. Dann wirst du schmecken und sehen, dass es immer mehr Gründe dafür gibt. Entscheide dich dafür, ihn zu fürchten. Du wirst schmecken und sehen, dass der Herr dich erfüllt, befreit, tröstet. Und lebe für Gott und du wirst schmecken und sehen, wie der Herr mit dir ist und dich bis zum Ende durchträgt und dich am Ende in Ehren annimmt. Schmeckt und seht, dass der Herr freundlich ist. Das ist die Einladung. Du kannst ihn voll erleben. Die Entscheidung ist bei dir. Er wird dir helfen. Gott mit euch und segne euch. Amen.